Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jeder stirbt für sich allein. Das ist das letzte Buch von Hans Fallada, ein Roman über ein Paar, das Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hat. Was Fallada erzählt in diesem Buch, das ist sehr interessant. Genauso interessant sind aber auch die Geschichten rund um diesen Roman. Und die erzählt der Journalist Oliver Teitsch in seinem Buch, in seinem Roman über die Entstehung von Falladas Roman. Grüß Sie, seien Sie willkommen, Herr Teutsch.
Guten Morgen nach Berlin.
Der Anstoß für Ihren Roman, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Wiederentdeckung von Falladas Buch vor einigen Jahren. Was hat Sie denn da so gepackt? Was fanden Sie so interessant an dieser Wiederentdeckung?
Ja, also ich hatte vorher schon mal vage die Idee, über Fallada was zu schreiben, weil sein Leben ja sehr prall ist. Und das gärte so in mir. Und als ich dann gelesen habe, dass er das Buch quasi in 6 Wochen ausgestoßen hat und die Veröffentlichung gar nicht mehr erlebt hat, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wie das alles abgelaufen sein muss, weil es für mich unfassbar ist, so ein Buch in nur 6 Wochen quasi rauszurotzen.
Und das ist ja kein dünnes Buch, ne? Das sind viele 100 Seiten. Jetzt heißt Ihr Roman Die Akte Klabautermann, weil die Gestapo ihre Akte über das Ehepaar Hampel so genannt hat. Otto und Elise Hampel, die haben von 1940 bis 1942 in Berlin Postkarten mit Protesten gegen das Naziregime ausgelegt. Die beiden wurden dann denunziert und später hingerichtet. Wie ist denn Fallada selbst mit diesem Stoff in Berührung gekommen?
Fallada selbst hat den Stoff von Johannes R. Becher angetragen bekommen und sich erstmal absolut geweigert. Also das sei ein düsterer Stoff, da sei keine Zukunft drin, keine jungen Leute, damit könne er nichts anfangen, damit wolle er nichts zu tun haben. Und hat sich also sehr beharrlich gewehrt und am Ende hat das liebe Geld eine Rolle gespielt, dass sie ihm dafür in Aussicht gestellt haben. Und dann ist er es irgendwann angegangen und hat dann gemerkt, Mensch, da ist ja doch was drin.
Mhm. Johannes R. Becher, muss man dazu sagen, war damals hochrangiger Kulturfunktionär in der ja noch nicht DDR, also sowjetische Besatzungszone Ost-Berlin. Er sollte da das kulturelle Leben wieder in Gang bringen, hat dafür den Kulturbund mitgegründet, also eine ganz wichtige Figur im Kulturleben dieser Zeit. Warum wollte dieser Mann denn, Johannes R. Becher, dass ausgerechnet Fallada diesen Roman schreibt? Fallada war ja jetzt kein Sozialist oder Kommunist oder sowas.
Also er fand, dass er ein großartiger Romancier war und er war einer der wenigen Schriftsteller, die in Deutschland geblieben sind. Und er meinte, eine Signalwirkung für die Welt, dass nicht alles in Deutschland schlecht gewesen sei, müsse von Deutschland ausgehen und könne nicht irgendwie in der Schweiz, Frankreich oder den USA geschrieben werden. Also er brauchte einen Deutschen, also einen Schriftsteller, der in Deutschland geblieben war, der ein guter Romancier war. Und ja, ich glaube, irgendwie hat er sich in ihn auch ein bisschen verguckt, weil sie doch erstaunliche Parallelitäten in ihrem Leben haben.
Ja, Sie lassen die beiden auch mal bei einer langen Autofahrt über zum Beispiel ihre Selbstmordversuche miteinander ins Gespräch kommen, Johannes R. Becher und Hans Fallada. Jetzt haben Sie sich offenbar unglaublich reingewühlt in diese Zeit damals, in diese Nachkriegszeit, in diese Kulturpolitik. Auch die Kontakte zu emigrierten Schriftstellern spielen da eine Rolle. Ich muss sagen, dass mir Johannes R. Becher, das hat auch mit meiner eigenen DDR-Prägung zu tun, immer eher so als Kulturfunktionär vor Augen stand, der eben die sozialistische Kulturpolitik dann auch später in der DDR mit durchgedrückt hat, damit eben auch viele Leute, Andersdenkende, aus dem kulturellen Leben rausgedrängt hat. Sie schildern diesen Mann jetzt, Becher, mit doch einiger Anteilnahme, auch zum Beispiel seine bedrückenden Erfahrungen in der Emigration in der Sowjetunion. Wie sehen Sie denn diesen Schriftsteller und Funktionär?
Ja, ich habe ihn schon als sehr beflissenen Mann kennengelernt in meinen Recherchen, der viel Gutes in sich hat. Fallada selbst schildert ihn ja auch in seinem Albdruck als also großartigen Gönner und der war ja für Fallada gesehen ja auch. Ich habe mich natürlich jetzt wirklich nur mit der Zeit von Sommer 45 bis Ende 46 befasst. Ich weiß, dass er später den Text für die Nationalhymne komponiert hat. Das habe ich ja auch so mal mit einfließen lassen als Idee. Aber ich habe ihn wirklich jetzt nur in dieser Zeit untersucht und gar nicht das, was er später war oder wie er später interpretiert worden ist. Und da war er halt wirklich ein Mann, der sich gefreut hat, wieder in Deutschland zu sein, der anpacken wollte, der den Kulturbetrieb quasi wieder ankurbeln wollte und der sich sehr rührend und menschlich um Fallada gekümmert hat.
Jetzt haben Sie ja einen Roman geschrieben, sich also auch die Freiheit des Erfindens genommen. Also um einmal ein Beispiel herauszugreifen, Sie lassen Fallada mal, da zieht er abends los, weil er für seine Frau noch Morphium besorgen muss. Die war, wie er auch, morphiumabhängig. Und wen trifft Fallada, als er durch Berlin, durchs zerbombte Berlin streut, quasi zufällig, er kommt an einer Arztpraxis vorbei. Und wer praktiziert da? Gottfried Benn, der berühmte Dichter Gottfried Benn, bei dem besorgt sich Fallada da zufällig eben das Morphium. Warum haben Sie denn gerade diese beiden aufeinandertreffen lassen? Das ist ja nicht verbürgt, dieses Treffen, ne?
Das Treffen ist nicht verbürgt. Ich habe natürlich zahlreiche Biografien durchstöbert. In manchen klingt es an, dass sie sich getroffen haben könnten. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes auch naheliegend, weil Meraner Straße, Bozener Straße liegen um die Ecke.
Das waren die Aufenthaltsorte der beiden für eine gewisse Zeit.
Die Wohnung und Praxis der beiden. Und in einer Biografie steht es drin, dass sie sich getroffen haben. Ich habe das einfach dann mal angenommen. Es soll auch, bei Wikipedia stand das zumindest so drin, wirklich einen Brief geben, in dem Falle, dass Frau Benn um Morphium bittet. Das allerdings später. Und ja, ich fand das einfach nett, diese ganzen schillernden Figuren, die dort in dieser Zeit nach 45 irgendwie versucht haben, über die Runden zu kommen, zusammenzubringen.
Wie ist überhaupt so das Verhältnis zwischen Fakten und Erfundenen in Ihrem Buch? Wie haben Sie das zusammengebracht?
Also es steckt in jedem Kapitel mehr Wahrheit als Fiktion, aber ich muss natürlich vorsichtig sein. Als Journalist begibt man sich, wenn man einen Roman schreiben will, auf dünnes Eis. Denn wer einen Roman liest, will ja in erster Richtung unterhalten und nicht informiert werden. Und wenn sich dann so ein Roman wie ein Wikipedia-Eintrag liest, dann wird der Leser, die Leserin den schnell wieder zur Seite legen. Also muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein.
Für Sie war auch ein Buch eines amerikanischen Autors von James Ellroy wichtig für den Zugriff auf diesen Stoff, sein Roman Ein amerikanischer Thriller. Was haben Sie denn aus diesem Buch mitgenommen für Ihren Fallada-Roman?
Ja, das hat jetzt nichts konkret mit dem Fallada zu tun. Es ist nur so, dass ich lese zum Beispiel überhaupt keine Krimis. Es interessiert mich nicht, 300 Seiten zu lesen und dann zu erfahren, ob es der Milchmann oder der Gärtner war.
Das ist aber ein böser Blick auf den Krimi. Da gibt es schon raffiniertere Sachen, Herr Deutsch.
Okay. aber ich habe mal von James Ellroy ein amerikanischer Thriller gelesen. Das spielt quasi Vorabend der Ermordung Kennedys, also in der Zeit vor der Ermordung Kennedys. Und es hat mich unheimlich fasziniert, dass ich nie wusste, was ist jetzt Wahrheit und was ist Fiktion. Und sich damit dann zu beschäftigen, stimmt das denn? War das denn so, da einzutauchen? Das hat mich wirklich gepackt. Und das wollte ich jetzt auch bei meinem Buch irgendwie umsetzen, dass der Leser eigentlich nie weiß, stimmt das denn? Stimmt das nicht? Also es sind immer wahre Grundlagen. Sie haben jetzt diese Autofahrt nach Schwerin angesprochen. Die ist für den Dezember 1945 verbürgt.
Als
die beiden sind
Becher
wirklich
und Fallada
im Auto
nach Schwerin gefahren.
Genau.
Sind.
Becher und Fallada sind wirklich zum Staatstheater nach Schwerin gefahren im Dezember 1945. Was sie da gesprochen haben, weiß ich natürlich nicht. Aber das, was sie dann letztendlich im Auto sprechen, ist auch wieder alles wahr und irgendwo bei Ihnen in Ihren Biografien oder eigenen Schriften zu finden.
Jetzt ist ja der Fluchtpunkt Ihres Romans die Entstehung eben dieses Buches Jeder stirbt für sich allein. Die kommt ganz am Schluss. Wie Fallada das geschrieben hat, dieses Buch, das erzählen Sie dann in so einer Art Zeitraffertechnik, also so zusammengezogen. Können Sie uns da nochmal mit reinnehmen, wie Sie sich das vorgestellt haben, wie Fallada dann dieses Buch produziert hat in diesem unglaublichen Tempo? Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, ich muss dazu sagen, als ich die Idee dann hatte, das so zu machen, bin ich davon ausgegangen, dass Faller da das Buch quasi im Krankenbett geschrieben hat. Und weil er ja wirklich ein paar Wochen später gestorben ist und dachte, naja, er war jetzt schon sehr, sehr bettlägerig und hat das dann so geschrieben und habe dann natürlich während der Recherche gemerkt, dass da unglaublich viel passiert ist. Und Falada war immer einer, der ja am liebsten mit seinen Figuren dabei allein war. Er hat eigentlich alles verpasst. Die goldenen 20er Jahre war er irgendwo auf dem Land. Später hat er im Gefängnis gesessen. Also immer, wenn irgendwo was passierte, war Falada eigentlich nicht mit dabei. Und das wollte ich da auch nochmal rausstellen, dass er in diesem großen Haus saß, was schlecht beheizt war und drumherum in der Welt unheimlich viel passiert ist in dieser Zeit, Anfang der deutsch-deutschen Geschichte. Aber er selbst hat eigentlich davon nichts mitgekriegt und war endlich wieder mit seinen Figuren allein.
Und der Hans Falada, das möchte ich mal zum Schluss noch wissen, wie Sie ihn beschreiben, ein richtiger Sympathieträger ist er ja nicht. Oder zumindest beschreiben Sie ihn an vielen Stellen im Scheitern in seinem Leben. Was würden Sie selbst sagen? Was für ein Bild vermitteln Sie von Hans Falada?
Ja, er ist ein genialer Romancier, aber eine zerrissene Persönlichkeit. Ja. Also eine ehemalige Kollegin von mir hat gesagt, sie will das Buch lesen, aber sie hat Angst, dass sie Hans Falada danach nicht mehr mag. Ich habe ihr dann gesagt, naja, der Roman wird nicht dazu beitragen, dass du ihn jetzt mehr magst, aber er wird auf alle Fälle menschlicher auch durch dieses Buch. Denn ich glaube, jeder hat sich schon mal überlegt, wie er in dieser Zeit jetzt agiert hätte. Und ob da jeder alles richtig gemacht hat, weiß man nicht. Aber es ist schon richtig. Es ist jetzt nicht dazu angetan, Falada irgendwie als den ganz großen Helden dastehen zu lassen. Ja.
Aber als großen Autor lernt man ihn kennen in der Akte Klabautermann von Oliver Teutsch. Im Dielmann Verlag ist dieses Buch erschienen mit 320 Seiten. Herr Teutsch, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.